Ja, auch von mir nochmal ein herzliches guten Morgen und herzlich willkommen allen, die hier zusammengekommen sind heute, unseren Gästen von nah und fern. Es gibt Gäste, die sind ganz weit weg von uns und heute mal da. Ich sehe die Maiken gerade, ich sehe Leute aus Hiddensee hier. Herzlich willkommen. Wir haben den vierten Advent, den letzten Advent in diesem Jahr. Und morgen ist Weihnachten. Ich lade euch ein, nachzudenken mit mir über das Thema Warten und Erwarten. Vielleicht, dass wir die zwei Worte so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Warten, erwarten. Und lade euch ein, einmal so durch die Bibel zu spazieren und zu sehen, was zu diesem Thema zu sagen wäre. Wer da war am ersten Advent, wir hatten das schon hier anklingen lassen. Da war unsere Jugend, die hat uns was vorgespielt ohne Worte und wir mussten raten, worum es geht's denn da. Und zwar schnell rauszufinden, das ging ums Warten. Also ihr seht, wir haben am ersten Advent schon mal dieses Thema gestreift, Warten. Und wir wollen einfach mal hier weitergehen an der Stelle. Wir leben ja als Kinder Gottes in dieser Welt, als Nachfolger unseres Herrn Jesus. Eigentlich wie in einer Zwischenzeit. Wir sind unterwegs wie in einem fremden Land. Also wir sind eigentlich Transitreisende, genau genommen. Und es gibt in unserem Buch, in unserem Liederbuch, ein schönes Lied, in dem heißt es, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Wer es nachlesen will, wir kennen das, Nummer 29, ein wunderschönes Lied und bezeichnet die Zwischenzeit, in der wir uns befinden. Und ich dachte an den, wenn wir weit vorne anfangen, an Abraham im Alten Testament mal reinschauen oder uns rein denken, will ich mal sagen. Ich will gar nicht allzu viel lesen von den Texten. Da ging es dem Glaubensvater Abraham eigentlich ebenso. Dem Abraham hatte Gott zugesichert, das ganze Land Kanaan zu besitzen, für immer und für alle Zeiten. Abraham, wo du hingehst, das ist dein Land. Nachzulesen, 1. Mose 17, Vers 8, da steht das geschrieben. Und wenn wir ins Neue Testament reinblättern, da finden wir ihn, den Abraham, im Hebräerbrief wieder, im 11. Kapitel. Und dort im Vers 9 lesen wir, als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, wohnte er dort in Zelten. Warum? Warum lebte Abraham in dem Land, das ihm gehört oder gehören soll, in Zelten? Ein Zelt ist doch eine Übergangsbleibe. Schnell wieder eingepackt, abgebaut, eingepackt, fort geht's woanders hin. Und wir wissen auch, dass der Abraham ein sehr reicher Mann war. Der hätte sich leisten können, dort eine Villa hinzuzaubern, wie wir es uns kaum vorstellen können. So viel Geld hatte der und so viel Gold und Schätze. Warum hat er das nicht gemacht? Warum lebte er dennoch in Zelten? Übergangsweise. Der Vers 10 in den Hebräer 11 sagt uns die Antwort. Und da ist wieder das Wort, was ich mir als Stichwort nahm. Er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Schöpfer und Baumeister Gott ist. Das ist der Grund, warum der Abraham gesagt hat, Zelt reicht. Ist noch nicht so weit. Ich erwarte die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Frage ich mich, was können wir jetzt von ihm lernen? Ich denke, unsere Beziehung zu Gott regelt unser Verhalten hier auf der Erde. In dem Wissen, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, richten wir uns entsprechend ein. Also genau genommen, wir leben irgendwie in Zelten. Das heißt, wir sollten wohl, glaube ich, nicht allzu sesshaft werden hier auf dieser Erde. Ich habe eine Zeile oder zwei Zeilen gefunden, das wäre ein schönes Gebet dazu. Eine Bitte zu Gott, bewahre mich vor der Torheit, die Herberge für die Wohnung, und die Wanderschaft fürs Vaterland zu halten. Bewahre mich, Gott, vor der Torheit die Herberge, also da, wo ich gerade bin, für die Wohnung und die Wanderschaft fürs Vaterland zu halten. Das könnte uns eine Hilfe sein. Und ich denke, im Warten auf Gott werden wir manche Entscheidungen anders treffen als Leute, die uns umgeben, unsere Mitmenschen, unsere Nachbarn, die vielleicht eher so leben, dass sie nichts verpassen wollen auf dieser Welt, weil sie denken, nach dem Tod ist eh alles aus. Also muss ich alles noch schaffen, was ich erwischen kann. Und wenn wir weiter hinten in die Bibel weiter oder ins Neue Testament denken, da schreibt der Paulus im Philipperbrief, Kapitel 3, einen schönen Satz. Das ist mir auch immer wichtig geworden. Philipper 3, Vers 20. Da heißt es, denn, gibt's vorneweg noch ein paar Sachen, und dann kommt die Begründung, denn, heißt ja immer denn, deswegen. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Machen wir wieder dieses Wort, dieses Stichwort, warten, erwarten. Unser Bürgerrecht ist in dem Himmeln, in den Himmeln, von woher wir auch Jesus Christus als Retter erwarten. Und den ersten Halbsatz würde ich dazu sagen, als Christen sind wir eigentlich genau genommen, ja, Transitreisende hat man schon gesagt, Leute, die unterwegs sind. Wir haben vielleicht, um ein Bild zu gebrauchen, einen Pass gehabt, einen Reisepass bekommen. Da gibt es eine Spalte Staatsbürgerschaft, da steht Himmel drin in Großbuchstaben. Wir sind Himmelsbürger. Staatsbürgerschaft Himmel. Die ist aber nicht käuflich, die kann man sich nicht kaufen. Ja, gibt Leute, die können sich eine Staatsbürgerschaft kaufen, das kostet viel Geld. Die Himmelsstaatsbürgerschaft ist nicht zu kaufen. Es bekommt der geschenkt, die bekommt der geschenkt, der sich im Licht Gottes erkennt als schuldig. Als am Ziel vorbeigelebt, Sünder. Der Gott um Vergebung dieser ganzen Schuld bittet und ihn in sein Leben aufnimmt. Dass Gott einziehen kann, das Herzenstür aufmacht und dass Gott einziehen kann. Und nach Johannes 1, Vers 12, ein Vers kennen wir weitgehend auch, darf sich ein solcher Mensch ab sofort Kind Gottes nennen. Mit Recht Kind Gottes nennen und hat damit diese Bürgerschaft im Himmel geschenkt bekommen. Ab sofort darfst du Himmelsbürger sein. Und dann legt man die Frage auf dem Herzen, bist du Himmelsbürger? Bist du ein Kind Gottes? Weißt du das? Ist das sicher? Wenn nicht, nutze die Zeit, dein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Jetzt, heute, im Advent. Und für alle die schon sicher sind, dass sie ein Kind Gottes sind, dass sie Bürgerschaft im Himmel haben, da habe ich doch noch zwei Fragen. Die erste ist, leben wir eigentlich als Bürger, als Himmelsbürger, als Kinder Gottes in dieser Welt? Leben wir so? Leben wir als Himmelsbürger? Als Royals Kinder? Ja, wenn man diese Geschichten mal sieht, im Fernsehen auch von den englischen Könighäusern, den Kindern, die leben schon anders, die Royals-Kinder. Leben wir so? Und welche Lebensart, welche Charakterzüge sehen die Menschen, die uns begleiten oder die uns mit uns unterwegs sind, an uns? Welche Charakterzüge haben sich da ausgeprägt? Ist das zu erkennen, dass wir eigentlich Ausländer sind, dass wir aus einem anderen Land kommen? Dass wir Himmelsbürger sind. Und zum zweiten Halbsatz, den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Ist das wirklich wahr? Warten wir wirklich allen Ernstes auf Jesus Christus, den Retter? Jetzt, heute, hier, alle Tage? Beeinflusst das Warten auf sein Kommen, auf seinen Advent eigentlich unsere Entscheidungen, unser Leben, unser Reden, unser Handeln? Wäre es nicht schön, wenn hier über unsere Gemeinde, hier am Goetheplatz, dasselbe gesagt werden könnte aus der Umgebung, was schon vor vielen hundert Jahren der Gemeinde in Thessalonich bezeugt wurde. Das klang echt gut. Dort wird nämlich über die Thessalonicher Christen geschrieben: Sie haben sich von den Götzen zu Gott bekehrt, um den lebendigen Gott zu dienen, dann kommt ein Komma, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Auch da wieder unser Stichwort. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10. Auch hier habe ich zwei Gedanken gefunden dazu. Erstens, sie hatten sich bekehrt, die Thessalonicher. Und das ist schon mal ein Wort, was mir nicht so gut gefällt. Das hat nämlich nicht mit dem Besen zu tun, dass da einer an dir umkehrt. Ich würde es vielleicht vergleichen, dass einer kehrt gemacht hat. Dass einer umgekehrt ist. Dass die Thessalonicher Christen sich eine Kehrtwende gemacht haben, also erkannt, dass ihr bisheriger Weg verkehrt war, nämlich welcher? Irgendeinem Götzen zu dienen. Zeit und Aufwand und Kraft zu verbrauchen. Irgendeinem Götzen zu dienen. Und ich gehe davon aus, dass wir hier in der Gemeinde, in diesem Haus, in diesem Saal, doch in der Mehrheit solche Leute sind, die bekehrt sind. So. Und dann habe ich mich gefragt, könnte es sein, dass wir dennoch irgendeinem Götzen dienen oder in der Gefahr stehen, Dinge, die an sich nicht schlecht und falsch sind, in unserer Prioritätenliste noch vor Jesus hinzustellen? Die Thessalonicher haben sich davon abgewandt, mit dem Ziel, fortan ihrem Erlöser zu dienen. Das war ihre Aufgabe, ihre neue Aufgabe als Gotteskinder. Und ein zweites, ihn aus den Himmeln zu erwarten. Und zu diesen beiden dienen und erwarten, wie das ganz praktisch jetzt aussehen kann in unserem Leben, hat Jesus schon einmal was dazu erzählt in einer Bildrede, das hat er ja gern gemacht, dass man es gut versteht. Das könntet ihr gern mal zu Hause nachlesen, nehmt euch einfach mal die Zeit. Da steht im Matthäus Evangelium das ganze Kapitel 25 darüber geschrieben, wie das aussehen kann. Wie kann es aussehen, zu dienen und zu erwarten? Da geht es nämlich darum, den Herrn mit seinen Gaben und Fähigkeiten zu dienen, der ja gerade nicht da ist, und gleichzeitig sein Wiederkommen, sein Zurückkommen im Blick zu behalten. Ich will ein paar Beispiele, vielleicht ein paar Denkanstöße. Ich meine, kann jeder die Liste selbst verlängern oder wie auch immer. Nur ein paar Denkanstöße. Das haben wir vorhin gerade gehört und erlebt. Frage ich dich, du kannst ein Instrument spielen. Haben wir gerade gesehen. Mach das. Nimm's. Spiel das Instrument. Zur Ehre Gottes und zur Freude derer, die es nicht können. Wie ich einer bin, zum Beispiel. Oder du hast von Gott eine gute und klare Stimme bekommen. Dann sing für Jesus. Rede für ihn. Nutze diese Gabe für ihn. Oder vielleicht hast du ein Organisationstalent. Dann nutze es. Diene der Gemeinde damit. Vielleicht noch ein letztes, was mir in den Kopf gekommen ist. Du hast in deinem Berufsleben eine Funktion, eine leitende, und bist verantwortlich für mehrere Mitarbeiter, für das Wohl und Wehe mehrerer Mitarbeiter. Spontan fällt mir Jürgen Werth ein, der für 200 Leute verantwortlich war. Hast du sowas Ähnliches in kleinerer Art? Dann überlege, ob du diese Fähigkeit, die Gott dir gegeben hat, auch in der Gemeinde als Leiter einbringen kannst und solltest. Hebräer 6, Vers 10 ermutigt uns mit den Worten: Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Die Möglichkeiten, unserem Herrn auf dieser Erde zu dienen, enden mit seinem Kommen. Wenn er wiederkommt, brauchen wir ihm hier auf der Erde nicht mehr dienen, weil wir da nicht mehr sind. Und wann das soweit ist, das weiß halt keiner. In Matthäus 24, Vers 44 steht es geschrieben: Seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, da kommt der Herr. Wenn du denkst, es wird schon noch dauern, dann kommt der Sohn des Menschen. Der Autor des Hebräerbriefs legt Wert darauf, dass die Gemeinde des Herrn eine wartende Gemeinde ist. Und er sagt den Seinen auch noch etwas wirklich Tröstendes, muss ich sagen. Denn nicht nur die Gemeinde wartet auf ihren wiederkommenden Herrn, auch der erhöhte Herr Jesus Christus selbst wartet. Auch er wartet. Worauf wartet Jesus denn? Auf den Tag, an dem seine Gemeinde sichtbar im Himmel in seiner Herrlichkeit mit ihm vereint sein wird. Beide, die Gemeinde und ihr Herr, praktisch der Leib und das Haupt, sehnen sich nach der endgültigen Vereinigung in der Herrlichkeit. Wir haben es schon vorhin auch bedacht, Christus hat sich, nachdem er dieses einmalige Opfer, was wirklich speziell und ganz einmalig und außerordentlich war, als er das vollbracht hat, hat er sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Jesus ist erhöht und zur Rechten Gottes. Und er wird dort nicht in alle Ewigkeit warten müssen. Denn wir hatten ja gesagt, er wartet auch. Mögen Jahrtausende vergehen zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft unseres Herrn. Es gibt den Tag, an dem alle Welt Jesus zu Füßen liegen wird. Das bezeugt uns auch der Brief an die Hebräer im Kapitel 10, Vers 12 und 13. Da steht, er hat sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. So, das ist bereits geschehen. Und zweitens, fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Jesus wartet auch. Eine weitere Stelle möchte ich noch aufmerksam machen, wo Jesus ebenso als der inzwischen auferstandene und verherrlichte Herr wartet. Wir kennen das alles soweit. Der Apostel Johannes ist wegen seines Glaubens, wegen seines Nachfolgens dieses Jesus von Nazareth, der letztlebende Apostel auf der Insel Patmos in der Verbannung. Und da ist es wahrscheinlich nicht hübsch. Aber, und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, auf dieser Insel, in dieser Abgeschiedenheit, bekommt er eine Offenbarung des auferstandenen Christus, was bald geschehen muss. Und vorher kriegt er einen Auftrag, an jeweils 7 Gemeinden einen Brief zu schreiben. Und ich habe mir aus Offenbarung 3, Vers 20 noch eine Zeile rausgenommen. An Laodicea schreibt er dort. Es ist eine Stelle, die irgendwie nachdenklich macht. Da steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Stimme hört und aufmacht, dann werde ich hineingehen. Kann man sich das vorstellen? Der allmächtige, lebendige Herr, der alles in seiner Hand hält, steht draußen und klopft an und wartet. Wartet, ob die Tür vielleicht von innen aufgemacht wird. Denn niemals wird er von außen mit dem Brecheisen die Tür aufdrücken, deine Herzenstür, und sich hier reinzwingen. Das wird Jesus, der Allmächtige, nie machen. Und wenn du den Eindruck hast, dass gerade in diesen Tagen, in diesem Advent, heute, dieser Herr bei dir anklopft, dann mach auf. Mach deine Herzentüre auf und lass ihn hinein in dein Herz und in dein Leben. Und wenn ihr nach Hause geht und hier herumläuft, an dem Plakat draußen steht es ganz groß mit großen Buchstaben dran.
Jesus kommt, öffnest du ihm die Tür? Das steht da draußen dran. Ich wünschte mir, dass es noch viele Leute begreifen in diesen Tagen. Aber es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Und gewaltig erschien mir der Vers 20 auch hier, dass der auferstandene Herr verspricht, mit einem solchen Menschen, der die Tür aufmacht, hineingeht und mit ihm essen wird. Also Tischgemeinschaft haben wird. Nichts ist schöner, als wenn man zusammen am Tisch sitzt. Mit dem auferstandenen Allmächtigen Tischgemeinschaft zu haben. Und ich denke so an die zwei traurigen Jünger, die nach Emmaus runtergelaufen sind, als sie endlich da waren, haben sie das erlebt. Hatten Tischgemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn. Und dazu noch ein zweiter Gedanke, eben zu diesen Offenbarung 3, Vers 20. Stehe draußen vor der Tür und klopfe an. Kann das sein oder kann das nicht sein, dass Jesus als der Herr der Gemeinde draußen vor der Gemeindetür steht? In Laodicea. Dass die Gemeinde Laodicea sich selbst genug ist, in jede Menge Termine, Aktionen, Projekte, Events, Zeit und Kraft investiert, ohne Jesus, der steht draußen. Kann das sein? Ich habe mich gefragt, ob Gemeinden in unseren Tagen, wir sagten schon zum ersten Advent, Endzeit, ob Gemeinden in unseren Tagen in der Gefahr stehen, vor lauter Aktivität, Jesus draußen stehen zu lassen? Stehen wir auch in der Gefahr? Es hat mir einer einen schönen Satz gesagt, den habe ich mir gemerkt. Wir sollten weniger für Jesus tun. Ups, dachte ich, wie das denn? Wir sollten weniger für Jesus tun, aber mehr mit ihm. Könnte sein, dass wir ganz viel machen und Jesus gar nicht unbedingt das alles so wollte. Sind wir einfach wachsam? Prüfen wir die ganze Geschichte. Im letzten Buch der Bibel, wenn wir ganz hinten angekommen sind, in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 12 und 13 steht, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einen jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Siehe, ich komme bald. Und wann ist nun bald? Wie viele Generationen vor uns haben diesen Text gelesen? Wie viele vor uns haben sich gefreut, dass es bald soweit sein könnte? Das hören wir auch heute noch. Wann ist bald? Ja, wie haben wir uns zu verhalten? Was heißt das für uns? Jesus hat schon Jahre vorher, noch vor seiner Kreuzigung, seinen Jüngern und echt damit auch uns gesagt. Und zwar Matthäus 24, 42, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchen Tag der Herr kommt. Das ist es. Seid auf der Hut, seid wachsam. Die Jünger haben mal gefragt, wann wird denn das so etwa sein? Was kann man denn so da sehen? Was gibt's denn da für Zeichen? Und Jesus hat gesagt, damit euch, passt auf, dass euch keiner verführt. Wacht, seid wachsam. Die Frage, bist du bereit, wenn er kommt? Bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt? Das ist eine wichtige Frage. Gerade im Advent, wo wir sein erstes Kommen im Stall als Baby betrachten, gerade morgen nochmal, wenn wir hier zusammen sein können. Bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt? Denn wenn er wiederkommt, wird es nicht so sein wie so ein kleines Baby, sondern dann kommt er mit Macht und Herrlichkeit. Ich will jetzt noch zwei Verse aus dem Jakobusbrief lesen, Kapitel 5, möchte ich schon noch einen Gedanken noch hinzufügen, der mir auch auf dem Herzen liegt. Da steht im Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 7 bis 9, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen. Denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Habt Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Hier wird uns zum Vorbild ein Bauer genannt und ein Blick in sein Alltagsgeschehen, in seinen Beruf, in sein Berufsleben gegeben. Und es ist unschwer nachzuvollziehen, der Bauer hat Geduld und kann warten. Er muss es auch. Es bleibt ihm übrig. Der Bauer kann warten, nämlich bis etwas reif wird. Und ich denke, dass es auch in unseren Tagen, in denen wir leben, Situationen gibt, die wir nicht vorschnell und unreif, ich sag mal, ernten sollen. Also vor dem Ausreifen ernten sollen. Ich denke, manches braucht einfach Zeit. Manches muss sich erst entwickeln und reif werden. Und dann erst kann man es ernten. Das hatten wir auch am ersten Advent schon, dass es gefährlich ist, drauf los zu ernten und vielleicht das Falsche abzuernten. Manches braucht einfach Zeit. Und genau das fällt uns ja so schwer. Und ich muss an das Lied von Jürgen Werth denken. In einer Zeile heißt es, Vater, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Das ist Jürgen Werth, so spielt er mit seinen Worten. Aber er hat ja recht. Es sind nicht nur den Kindern fällt das schwer zu warten, bis sie endlich diese Geschenke auspacken können, die unter dem Weihnachtsbaum liegen. Nein, es fällt auch anderen Leuten schwer. Auch dem Mann im Wartezimmer des Arztes und dem Rentner im Supermarkt fällt das schwer zu warten an der Schlange. Warten ist nicht unser Ding. Wie oft können wir nicht warten, habe ich mich gefragt, und reden und handeln einfach so drauf los. Gott möchte, dass wir beides lernen. Geduld und warten. Warten auf ihn und auf sein Reden. Und zu glauben, dass sein Handeln vollkommen ist und zum richtigen Moment geschieht. Jesus selbst lässt uns durch eben dem Jakobus sagen, dass wir unser Herzen stärken sollen. Warum stärken? Weil die Ankunft des Herrn nahe ist. Es sind einige Gedanken gewesen, die mir gekommen sind, die ich euch gerne weitersagen wollte zu dem Thema Warten und Erwarten im Advent. Ich möchte es kurz zusammenfassen. Ich denke, dass wir an Personen und an Texten des Alten und des Neuen Testaments lernen können, wie Warten und Erwarten unser Denken und Handeln in dieser Zeit beeinflussen. Ja, sogar unser ganzes Leben verändern können, weil wir anders entscheiden. Und zweitens, was mich auch gefreut hat, auch Jesus wartet. Der auferstandene Herr wartet. Und worauf? Erstens, dass du ihm deine Herzenstüre aufmachst. Ein erstes Mal oder auch wiederholt und wieder ganz neu. Jesus, den Allmächtigen, den Herrn der Welt, hineinlässt in dein Leben. Zweitens wartet er, dass seine Feinde hingelegt werden zum Schemel seiner Füße. Das ist ein schönes Bild. Die ganzen Feinde liegen da flach und er kann seine Füße draufstellen, sich ausruhen. Darauf wartet Jesus. Und ein drittes, er wartet auf den Tag, an dem er seine Erkauften, seine Brautgemeinde heimholen kann in den Himmel. Bist du bereit zu gehen? Bist du bereit mitzugehen, wenn er kommt? Freust du dich auf sein Kommen, auf seinen Advent in Macht und Herrlichkeit? Ja, wenn das so ist, dann darfst du froh mit einstimmen in das Lied Nummer 322, was wir jetzt noch miteinander singen werden und unsere Jugend wird uns begleiten.
Lasst uns singen, das Lied 322, um dieser Freude Ausdruck zu verleihen.